Doppelacht, Bundesliga, internationaler Fußball, Gossip. Wir ordnen die Woche mit euch ein. Servus, moin, moin, Gude. Herzlich willkommen zurück bei Doppelacht, dem Fußball-Podcast. Wir sind wieder da und wir haben es endlich geschafft. Heute ist die Gossip-Folge, die Laber-Folge. Es ist kein Bundesligaspieltag, aber es gibt so viele Themen.
Sorry, dass ich unterbreche. Normalerweise werden wir heute gar nicht veröffentlichen und mussten in unseren Mediaplan ein bisschen was verschieben.
Ganz genau, deswegen reguläre Folge Doppelacht, die eine Sonderfolge ist.
Absolut.
Und hier sitzen zwei gezeichnete Graugänse, von unterschiedlichen Dingen gezeichnet sind. Der eine vom Lollapalooza Festival, der andere von DFB-Memes auf Twitter. Bei mir, the one and only, eben schon dazwischen gegrätscht, LS. Wovon bist du gezeichnet?
Ja, von Lollapalooza oder von kurz gesagt Lola, dass David Guetta doch nicht so gut ist, wie ich eigentlich auch erwartet habe.
Ja, Mensch, so eine Überraschung hier.
Ja, und dass im Olympiastadion oder Olympiapark in Berlin mal ganz viele gut gelaunte Menschen waren, die eine Bombenstimmung verbreitet haben. Was ja nicht so häufig vorkommt dort im Olympiastadion, habe ich gehört.
Also wenn Blau-Weiß spielt, selten. Wenn jetzt Rot spielt in der Champions League, dann wird die Stimmung gut.
Absolut.
Aber das ist für einen späteren Zeitraum.
Genau, Punkt. Auch in der Woche, aber später. Und da nochmal ein kurzes Shoutout an das ihr Sticker-Kleber-Team, was bei mir beim Lola ordentlich fleißig Sticker verteilt hat.
Sehr gut, sehr gut. Also wenn ihr einen Sticker seht, ne, macht ein Foto und taggt uns.
Genau, und ladet das euch in die Story hoch. Aber kommen wir zum nächsten Thema.
Also beziehungsweise noch, generell zu den Themen.
Also zu den Themen, ja, stimmt. Ja, also, wir würden kurz mal über die US Open sprechen. Dann über das deutsche Basketballwunder und das nicht-deutsche Fußballwunder.
Ja.
Wollen wir reinstarten mit Zverev?
Lass uns reinstarten. Du bist mehr in der Materie Zverev und in der Materie Tennis drin als ich. Ich hab's mitbekommen, aber hol uns rein.
Ja, so richtig drin im Tennis bin ich nicht, aber ich habe die Szene mitbekommen, dass Zverev gespielt hat bei den US Open, ich weiß nicht, Viertelfinale?
Ja,
Viertelfinale. Also Halbfinale war es auf gar keinen Fall, leider. Und da hat ein Zuschauer gerufen, Deutschland über alles. Und Zverev hat aufgehalten und ist zum Schiedsrichter gegangen, hat gesagt, so ey, hier, Schiedsrichter, der hat hier den berühmten Hitlersatz aus Deutschland gesagt. Das kann hier so nicht weitergehen, ich spiele nicht weiter. Ist der Schiedsrichter, hat sich umgedreht, hat gesagt, hier, ey, wer war das? Bitte aufstehen. Und dann haben die Ordner den lokalisiert und haben ihn erstmal rausgeschmissen. Und ich finde das eine A-starke Aktion von Zverev.
Verhältnismäßig stabil für den Alexander Zverev, der ja sonst eher ein streitbarer Charakter ist.
Naja, ich glaube, hätte er gewusst, wer das ist, hätte er den Tennisball dahin geballert, aber finde ich gut, und dass der Schiedsrichter auch das zugelassen hat, wahrgenommen hat und gesagt hat, danke für den Hinweis, so geht's nicht. Also macht ja auch nicht jeder Schiedsrichter.
Nein, einmal das und dann muss man auch die Konsequenz der US Open des Security-Personals und des Veranstalters loben, dass dann auch so scharf reagiert wurde.
Ja, genau. Habe ich in letzter Zeit beim Fußball nicht so gesehen.
Beim Fußball wird auch tendenziell, was sowas angeht, nicht so scharf reagiert. Also wenn ich irgendwie an Hallischer FC, erste DFB-Pokalrunde denke, gegen Fürth war es, meine ich. Ja, da wird, also da, ich sag mal so, da waren die Ordner kurz davor, das zu supporten, was da aus der Kurve gerufen wurde.
Ja. Leider. Aber mir fällt jetzt gerade noch ein Thema ein, wo du DFB-Pokal gesagt hast.
Schieß los, wir sind heute ja eh themenfremd, wir hauen heute einfach raus.
Wusstest du, was am Freitag hier in Hamburg los war im DFB-Pokal? Der Frauen?
Ja, das habe ich mitbekommen, St. Pauli gegen HSV am Millerntor.
17.719.
Also ich habe nur die Choreo auf der Gegengerade gesehen und die Gegengerade war voll.
Ja.
Also das war schon stabiler Support.
Ja, finde ich eine geile Aktion. Also gut, natürlich ist es traumlos für beide Teams, ne? Derby.
Ja, klar, aber muss man dann ja auch so nutzen, finde ich, wenn du es schon bekommst.
Frage, jetzt ist natürlich, trägt sich der Hype weiter? Darf die erste Frauenmannschaft vom FC St. Pauli demnächst ihre Heimspiele im Millerntor-Stadion austragen?
Ist das in Diskussion? Als
Option? Weiß ich nicht. Kann man jetzt ja mal fordern.
Ich glaube, so weit ist es noch nicht.
Ist natürlich auch irgendwo eine Kostenfrage.
Einmal ist eine Kostenfrage, zweitens ins Millantor gehen, 32.000, 34.000. Die Zugkraft hat die Damenmannschaft noch nicht.
Nee, natürlich nicht, aber dann kannst du doch sagen, okay, dann machen wir dann nur die Doppel, also Doppelgerade hier, wie heißt die nochmal? Die Gegengerade auf, mit vielen Stehplätzen. Wieso nicht? Natürlich ist es nicht so die Atmosphäre wie im Herrenspiel, ja, oder auch nicht so wie Freitag, ja, aber es wäre doch ein starkes Zeichen vom Verein FC St. Pauli.
Müsste man mal gucken. Generell ja Frauenfußball weiter auf dem Vormarsch.
Ja, aber wobei, da frage ich mich gerade, wo spielt eigentlich die erste Mannschaft vom FC St. Pauli? Spielt die zweite Bundesliga?
Oh, das kann ich dir gar nicht sagen, muss ich gestehen. Ich weiß auch nicht mal, wo der HSV spielt. Spielt die Bundesliga auch nicht, ne? Ja, siehst du? Da jetzt machen wir Support für die Frauen und haben nicht die Background-Infos.
Ja, ich hab doch hier Kicker auf. Ich schau doch mal. Die spielen zweiten Bundesliga, der HSV. Und ich bin der Meinung, die ohne es elementar zu wissen, meine ich, dass die FC St. Pauli in der Regionalliga spielt, weil dort spielt eine ehemalige Mitspielerin meiner Schwester.
Bei St. Pauli?
Ja, genau.
Okay.
Namen nicht genannt, Gina Reich. So, aber jetzt kommen wir zu den vielleicht einzig Positiven heute im Podcast. Naja, einzig Positiv nicht, ne? Das eben war ja auch ein positives Thema, das wäre für auch. Aber zum richtig, richtigen Highlight des Podcasts heute vielleicht. Herzlichen Glückwunsch.
An die Basketballer.
Genau. Haben Historisches geleistet. Sind zum ersten Mal Weltmeister geworden.
Themenfremder Sport bei Doppel-8. Ich muss gestehen, ich kann da nicht so viel zu sagen. Mich interessiert es auch nicht, muss ich ehrlich zugeben.
Also ich kann es auch nicht so viel sagen. Ich habe kein einziges Spiel gesehen. Ich weiß, dass Dennis Schröder MVP geworden ist, dass er der Leader geworden ist oder Leader gewesen ist und einen entscheidenden Faktor gehabt hat im Finalspiel. Ich finde es halt nur gut, dass eine deutsche Mannschaft da den Titel geholt hat.
Das stimmt, wir sind ja generell im Sport nicht so schlecht, wie wir uns selber immer machen. Wir sind nur aktuell in unseren sportlichen Kernkompetenzen als Land, Fußball und Leichtathletik, nur nicht gut. In vielen Nischensportarten sind wir so gut wie noch nie, muss man ja ehrlich zugeben. Also es ist ja auch so, grundsätzlich interessiere ich mich ja sehr für Basketball, aber ich habe noch nie ein Spiel der deutschen Basketball-Nationalmannschaft gesehen.
Und letztendlich musst du sagen, bei den USA hat wahrscheinlich eine C- oder D-Elf oder Elf-Five gespielt.
Vermutlich. Ja, man kann sagen, eine bessere C5.
Ja, ne, muss man so sagen. Und Serbien, der Finalgegner, da hat ja deren bester Spieler,
Nikola Jokic.
Jokic, nicht gespielt.
Nee, der braucht ja Pause. Der interessiert sich ja auch nicht für Basketball, muss man dazu sagen. Der spielt es nur.
Der spielt es nur, weil er gut ist.
Ja, ist wirklich so. Also.
Ja, war es nicht so. Er hat doch hier, ist doch NBA-Sieger geworden und dann hat er gesagt, ja, jetzt kann ich endlich nach Hause.
Ja, genau.
Dann ist Nikola Jokic.
Ja. Genau, da gibt es ja auch die ganzen Memes im Video, wie er auf irgendwelchen Tischen tanzt und feiert und dann sieht man seine Nationalmannschaftskollegen in Trauer. Was ich dazu abschließend noch sagen wollte, deswegen, ich fange da jetzt auch nicht mit an und bin dann so, dass ich jetzt auf den Hype-Train mit aufspringe und sage, okay, jetzt gucke ich aber, weil ich vorher nie geguckt habe, das finde ich dann auch ein bisschen unaufrichtig.
Ich auch nicht. Aber kommen wir zum Weltmeister und meinen weltmeisterlichen DFB-Trikot zur DFB-Mannschaft. Und was kann die Person, die ich da auf dem Rücken trage, zum zukünftigen Erfolg beitragen?
Also, da ich weiß, wen du auf dem Rücken trägst, sag ich einfach mal gar nichts.
Ja, das glaube ich auch. doch, kann er. Von der DFB-Mannschaft fernbleiben.
Ja, also das aber ist auch gar nicht sein Anspruch, da was beitragen zu wollen. Also, wir können ja auflösen, ist es ein Bastian Schweinsteiger-Trikot. Und nee, der bleibt Experte und macht sein Ding und da ist er ganz gut aufgehoben und wir haben schon so viele, in Anführungsstrichen, Experten um den DFB, die diese Institution die letzten 10 Jahre runtergewirtschaftet haben. Da ist es einfach taktisch clever, sich davon fernzuhalten, weil am Ende sind es eigentlich immer die gleichen 5 Leute in einem Hamsterrad und jetzt hat es halt mal den nächsten erwischt, nach Oliver Bierhoff.
Ja, so. Absolut. Es gibt ja du meinst ja die sogenannten Experten. Und also nochmal kurz zu Bastian Schweinsteiger. Also ich würde ihm auch gar nicht raten, da irgendwie Trainer zu machen. Weil ich glaube, der hat einen ganz okay bezahlten Job als Experte. Und es ist einfach weniger Aufwand.
Deutlich. Und er hat ja auch keine Erfahrung. So ehrlich muss man ja auch sein.
Als Trainer.
Genau. Als Funktionär, ja, ja. Als Trainer, als gar nichts. Also als Spieler ja, als Experte inzwischen auch. Aber sonst eben nichts. Deswegen würde ich mich da wirklich, wirklich bedeckt halten. Und man muss ja sagen, es ist eigentlich das Trikot aus der letzten glorreichen Zeit des Deutschen Fußballbundes.
Ja, also danach war nichts mehr mit glorreich.
Nee, seitdem ging es bergab und jetzt gegipfelt in der ersten Trainerentlassung eines Nationaltrainers.
Jemals, ne?
Jemals in der deutschen Geschichte. Man könnte auch über Erich Ribbeck diskutieren. Der wurde auch mehr oder weniger gegangen, aber hat am Ende dann doch von sich aus das eher beendet. Unter freundlichem Druck, sagen wir mal. Und Hansi Flick wurde ja wirklich formal entlassen mit einer Pressemitteilung, die übrigens, um kurz zurückzukommen auf das Basketballspiel, ungefähr 4 Minuten vor Abpfiff des Spiels veröffentlicht wurde. Wie finden wir das?
Ist das Kalkül?
100%ig ist das Kalkül. Also bei einer Institution wie dem DFB ist das Kalkül.
Ja, safe. Der hat ja auch Sonntag noch das Training gemacht.
Vormittags,
die,
ja.
Vormittags die Einheit. Und da hat die Task Force wahrscheinlich noch geschlafen oder musste noch frühstücken. Aber ganz ehrlich, das ist doch, dann hebe ich den Vertrag vor auf und sage so, hier verabschiede ich von der Mannschaft, das Training führt jetzt der und der und der und der. Und ich will das doch im Training machen. Und ich glaube auch, die Mannschaft wusste, dass es vorbei ist. Ich hatte doch auch Samstagabend, als ich zu Hause war und wieder Netz hatte, habe ich ja auch geschrieben, ciao, ciao, ciao Hansi oder sowas, ne?
Ja, aber ja. Es war ja absolut. Ich hätte nicht gedacht, dass sie es wirklich zwischen zwei Länderspielen machen. Ich hätte gedacht, dass er gegen Frankreich auf jeden Fall noch bekommt und dass man es dann macht.
Hätte ich auch gedacht, weil gegen Frankreich gibt es so oder so eine Reise. Also mit Hansi hat es noch Reise gegeben, jetzt glaube ich auch.
Ja, weiß ich nicht. Ich habe da ja einen Take, aber da kommen wir gleich zu. Lass uns kurz bei Hansi bleiben. Und es war ja sogar sein letztes Training, ein öffentliches Training mit Fans.
Echt?
Ja, er hat auch noch Autogramme gegeben, Fotos und so weiter und so fort. Oh. Also sein letztes
ist das
Training.
Ist feine englische Art vom DFB?
Nee, aber was willst du von Rudi Völler erwarten?
Ja, gut. Das stimmt.
So, und da sind wir auch bei dem Punkt, dass es am Ende des Tages immer die gleichen 3 bis 5 Leute sind.
Kannst du denn die, weißt du die Zusammensetzung der DFB Task Force?
Die wissen die, glaube ich, selber nicht.
Also, die wurde ja ins Leben gerufen letztes Jahr im Dezember oder so, bin ich der Meinung.
Ich weiß es nicht, ich kann sie auch ganz offen und ehrlich sagen, ich setze mich nicht mit der Nationalmannschaft auseinander.
Also ja, ich auch jetzt nur gerade. Und das ist halt hier Bernd Neuendorf, der Präsident, Watzke, Kalle Rummenigge, Rudi Völler, damals noch Olli Kahn, ob er jetzt noch dabei ist, weiß ich nicht, Matthias Sammer und also damals Oliver Minzlaff.
Ist das geisteskrank. Ich hab ein Bild gesehen, also so ein Meme-Bild von denen mit so auf hier Marvel Cinematic Universe getrimmt und ich dachte, das wäre ein Scherz. Ich dachte, das wäre einfach ironisch gemeint, dass diese Leute diese Taskforce sind.
Ja, und wenn du das jetzt mal, wenn du jetzt, sag ich mal, aufgrund dessen, dass Oliver Kahn nicht mehr im Fußball tätig ist, oder nicht mehr tätig sein darf, zu Recht, und Minzlaff jetzt bei Red Bull ist, gut, war vorher auch jetzt beim direkten Konzern.
Ich würde sagen, jetzt ist er ja mit für eine Sparte Gesamtgeschäftsführer und vorher war er eben nur der Sportgeschäftsführer.
Ja, genau. Sind es ja nur die, das heißt Creme de la Creme.
Da fehlt nur Uli Hoeneß. Dann hast du alle weißen Männer des deutschen Fußballs
zusammen. Ja, irgendwie schon.
Und der Kaiser. Der Kaiser wird heute 78, muss man dazu sagen. Er hat heute Geburtstag.
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Ja, da kann man wirklich mal herzlichen Glückwunsch sagen. Der hat mich richtig gemacht.
Ja. Ja, aber kommen wir zurück zu Hansi. Was waren die ausschlaggebenden Gründe, dass er gehen durfte?
Mutmaßlich die ganzen letzten Spiele, die ich alle nicht gesehen habe. Das letzte Länderspiel, was ich gesehen habe, waren 2:1 gegen Rumänien. Da war ich sogar live im Stadion hier in Hamburg. Das muss 2021 gewesen. Ich glaube, das war sein zweites oder drittes Spiel damals. Das ist das letzte Länderspiel, was ich gesehen habe.
Okay. Ich weiß auch gar nicht, wann ich das letzte gesehen habe. Vielleicht mal Highlights oder so, aber so richtig live?
Ich finde, man muss ja zu Hansis Verteidigung sagen, er ist auch eine arme Sau. Er hat viel Pech gehabt. Der Fehler liegt nicht nur am Trainer. Der liegt, finde ich, in den Strukturen vom DFB.
Ja, aber die gibt es aber sowieso.
Die ja, aber auch sagen, die letzten drei DFB-Präsidenten sind nicht freiwillig aus dem Amt ausgeschieden. Da fängt es ja schon an. Oliver Bierhoff, nicht Oliver Hoeneß, den gibt es gar nicht, habe ich gerade ausgedacht.
Ich bin schon gibt noch Dieter Hoeneß, gibt's noch.
Ja, es gibt auch Sebastian Hoeneß, aber ich bin kurz davor abzuheben. Deswegen verliere ich die Kontenance. Dann fing man ja irgendwann an mit diesem Hashtag die Mannschaft und hat versucht, dieses ganze Ding, weil wir jetzt ja erfolgreich sind.
Ja, aber das war ja noch so mit das Baby von Bierhoff.
Ja, ja, komplett. Aber da liegt ja das strukturelle Problem beim DFB. Mit dem ganzen Schmarrn ging es ja bergab. Das ist ja das, was diesen Downfall des deutschen Fußballs auf Nationalmannschaft
eben eingeleitet hat. Aber nicht nur wegen jetzt der Mannschaft.
Ja, aber mit. Das ist, weil die jetzt versucht haben, überall aber
zu... Ich fand's nicht. Sie haben das ein bisschen overpaced.
Entschuldigung, das war die beschissenste Idee, die man haben konnte.
Nee, ich find's gar nicht. Also die Idee finde ich gar nicht so schlimm, weil sonst heißt es ja nur die Nationalmannschaft und die ganzen anderen Länder haben irgendwie einen geilen Namen. Da finde ich schon berechtigt, dass wir auch einen geilen Namen haben wollen. Ja, aber wir sind halt Deutsche.
Ja, das Wort national ist sowieso immer schwierig in Deutschland, aber das ist ein anderes Thema. Nein. Also, aber du kannst ja keinen Hashtag ausdenken und dann die Mannschaft und dann ein komplettes, von einem mittelmäßigen BWLer ausgedachtes Scheißkonzept dahinlegen. Also, nein. Und dann hast du da Opa Yogi, dem nichts mehr einfällt. Und dann guck dir All or Nothing an. Guck dir die Doku an, wie Oliver Bierhoff da steht und sagt, ich bin jetzt aber richtig wütend. Ich bin richtig, richtig enttäuscht. Ich kann kotzen. Und dann sitzen da 30 Millionäre ihm gegenüber in Trainingsanzügen und denken mir so, ja, wir könnten ja, aber für dich garantiert nicht. Und Hansi steht hinten, betroffen in der Ecke und weiß gar nicht, was er sagen soll. Da gibt's ein Meme, was gerade rumgeht, wo er hinten in der Ecke steht, während Oliver auf seine Brandrede, in ganz großen Anführungsstrichen, hält. Und er steht in der Ecke und du siehst nur, der Mann ist leer. Der hat keinen Bock mehr. Der ist in einem Jahr von diesem Konstrukt DFB gebrochen worden.
Aber wann war das denn? Die Brandrede?
Boah, nach dem Japan-Spiel. Ich glaube, direkt nach dem ersten Spiel. Wenn ich es gerade richtig chronologisch
zusammenkriege. Direkt nach dem ersten Spiel?
Ja, wenn ich es gerade chronologisch zusammenkriege. Ja, weil sie das ja verloren haben, kurzer Schluss. Und das ist ja auch so ein Punkt. Eigentlich ist Hansi ja nur in diesen 20 beschissenen Minuten gegen Japan gescheitert. Weil wir haben gegen Costa Rica gewonnen, wir haben gegen Spanien kurz vor Schluss den Ausgleich bekommen, sonst hätten wir das Spiel 1-0 gewonnen. Und wir haben 1-0
letztes Jahr bei der
WM. Ich bin jetzt bei der WM und wir haben gegen Japan geführt und dann das Ding in 20 Minuten versenzt.
Ja, das stimmt.
So, sonst kommst du mit 7 Punkten weiter und alles ist gut.
Ja, alles ist fein.
Dass du dann irgendwie nicht Weltmeister wärst, ist auch klar. Und es ist ja auch so, also Hansi Flick ist vielleicht nicht der absolute Wundertrainer, für den er gehalten wurde, als er Bayern-Trainer war.
Ich glaube, die Situation, als er damals Bayern-Trainer geworden ist, passte sehr zum Need der Mannschaft damals, dass sie eher so einen Wohlfühlcharakter brauchen, dass sie ein bisschen gestreichelt werden, dass sie ein bisschen viel miteinander reden. Das braucht aber die Nationalmannschaft nicht.
Weiß ich nicht. Ich glaube, es kommt immer auf die Spielertypen drauf an. Aber Hansi Flick hat ja als Bayern-Trainer von 96 Pflichtspielen, die er als Bayern-Trainer hatte, 80 gewonnen. Und er hat 7 Titel mit Bayern gewonnen und 7 Spiele verloren. Also er hat so viele Titel gewonnen, wie er Spiele verloren hat als Bayern-Trainer.
Ja, und wieso konnte das nicht mit DFB 11?
Das ist die Frage. Das ist eine große Frage. Da wird auch
Hansi, ruf uns an! Erklär dich!
Einmal das.
Und wir machen das auch nur unter 6 Augen.
Ja, und der wird auch mit Mikrofon.
Vielleicht.
Und der wird auch die Taskforce keine Antwort drauf finden. Also das kann
ja die keine Taskforce ist sowieso eine Farce überhaupt. Also wieso muss ich eine Taskforce bilden?
An deren Spitze Rudi Völler steht.
Ja, auch. Die haben doch ihre einzelnen Funktionen und die müssen doch die Entscheidung treffen. So, natürlich, schadet es mal nicht, einen Impuls von außen zu holen. Aber das gehört doch zu ihrem normalen Aufgabenumfeld, sich auch mal in der Liga, bei Trainern, bei Funktionären umzuhören, was deren Meinung zu gewissen Themen sind. Und denn daraus kann man gewisse Stücke mitnehmen und sagen, das könnten wir gebrauchen, das könnten wir gebrauchen, das könnten wir gebrauchen. Das bespreche ich mal mit dem Trainer.
Ja, schon. Zwei Sachen dazu. Ich finde gerade die Worte Impulse und Umbruch im Kontext der Nationalmannschaft schwierig, weil eigentlich sind wir seit dem verlorenen Halbfinale 2016 in einem konstanten Umbruch und Oliver Bierhoff hat da irgendwie 6 Jahre lang Impulse gesucht und das hat ihm in den Job gekostet und der Hashtag die Mannschaft ist auch wieder weg.
Ja, aber der Hashtag hat jetzt nichts mit dem sportlichen Erfolg zu tun.
Nee, aber mit dem, was man aus der Nationalmannschaft machen wollte.
Ja, die haben das halt zu sehr aufgezogen als Marketing-Dings und Vermarktung, Sales-Maschine, bla bla. Hätte doch einfach sagen, ey, die Nationalmannschaft heißt jetzt die Mannschaft, wo andere Länder haben auch so coole Namen, wir wollen auch einen coolen Namen. So, fertig.
Geh ich teilweise
mit. Und dann nimmst du das halt ein bisschen mit in die Kommunikation, aber musst jetzt kein, ich glaube, die haben nicht sogar eine PK darüber abgehalten.
Da gab es eine PK zu,
das war
neue Strukturkonzept der
Dick als die Nummer 1 Kommunikation benutzt.
Komplett, also das wurde ja supported bis zum geht nicht mehr.
Ja.
Das war einfach alles zu viel und da ging es dann auch nicht mehr um Fußball. Und es ist ja so, also was ich immer nicht verstehe, du hast ja, sind wir wieder bei Hansi, Hansi ist Bayern-Trainer und also gefühlt ein Drittel der Spieler, die in der Nationalmannschaft trainiert hat, waren vorher seine Spieler bei Bayern. Und das ist für mich auch ein Phänomen. Es war jetzt gegen Japan nicht so, dass alle drei auf dem Platz standen, aber Gnabry und Kimmich. Gnabry, Kimmich und Timo Werner spielen seit die 13 sind zusammen Fußball. Mehr als ihr halbes Leben. Die haben schon in der Jugend vom VfB Stuttgart zusammengespielt.
Das ist richtig, ja.
Gnabry und Kimmich spielen bei Bayern. Sané spielt bei Bayern, Goretzka ist jetzt nächstes Ding, warum ist der nicht nominiert?
Ich glaube, in der nächsten Länderspielphase ist er mit dabei. Kann ich mir unter Umständen vorstellen.
Ja, aber dieser Kern kennt sich seit Jahren und spielt größtenteils sogar noch bei einem Verein, bei Bayern München, dessen Trainer vorher Hansi Flick war. Und ich sehe die da und ich denke mir, die spielen Fußball, sobald die ein DFB-Trikot anhaben, als würden die sich nicht kennen. Und das check ich nicht.
Ist auch irgendwo nicht nachvollziehbar.
Komplett nicht. Und das sind eben genau diese Schlüsselspieler, die einfach völlig verunsichert sind, die wahrscheinlich jedes Spiel neue komische Aufgaben kriegen, weil wir wieder im Umbruch sind oder weil wir einen Impuls brauchen. Und dann haben sie jetzt auch noch angefangen mit hier Arteta und Guardiola kopieren, mit seinem 3-2-Aufbau.
Und das habe ich nämlich auch gelesen am Sonntag, dass Kimmich im Aufbau mit in die Zentrale gegangen ist, obwohl er Rechtsverteidiger gespielt hat.
Ja, er hat diese Zinchenko-Rolle gespielt, die Zinchenko auf links spielt bei Arsenal. Dass er als Außenverteidiger mit reinzieht und deswegen hat Schlotterbeck auch links gespielt formal, damit du dann die Dreierkette
schießen kannst. Ja. Also, verstehe ich nicht ganz.
Der Ansatz ist schon ganz gut, aber es ist eben wieder was Neues, Taktisches, was du vorher noch nicht gemacht hast, wo du 9 Monate vor einer Heim-EM drauf kommst, was überhaupt nicht zur deutschen Nationalmannschaft passt. Und was auch eine Spielform ist, die Jan Guardiola über 2-3 Jahre entwickelt hat, die einen Arteta für sich adaptiert hat und die du nicht in eine Nationalmannschaft implementieren kannst, weil sie ehrlicherweise zu kompliziert ist dafür, dass du 3 oder 4 Lehrgänge, wie es beim DFB heißt, im Jahr hast und eben sowas lernen kannst und wo du Spielformen, Taktik und all sowas eingehst. Deswegen, Nationalmannschaftstaktik sollte wirklich möglichst simpel und funktional sein, und nicht mit so komplexen Themen ankommen.
Da stimme ich dir voll zu. Und du hast ja Spieler auf dem absolut höchsten Niveau und Emre Can.
Und Nico Schlotterbeck. Aber du hast eine wirklich gute Mannschaft. Also du hast jetzt keine Mannschaft, die halt jedes Spiel, also die garantiert Weltmeister wird, aber die nicht so schlecht dastehen müsste, wie sie dasteht. Weil die ja außerhalb vom DFB die Spieler ja performen.
Ja, eben, genau. Und also da ist, also da, ich weiß nicht, ob Hansi, normalerweise muss das doch moderieren können. Würde ich jetzt mal behaupten.
Ich glaube, der hat einfach keine Chance am Ende.
Also, oder hat er zu viel Druck von außen, von oben bekommen?
Geh ich fast von aus. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass dieses Konstrukt DFB Hansi in 2 Jahren zermürbt hat. Klar trifft ihn eine Teilschuld, die möchte ich mir jetzt auch gar nicht absprechen. Man hätte das alles besser machen können. Es ist aber dieser Druck von oben gewesen und diese komischen Strukturen, die es beim DFB gibt mit Taskforce und hier und da. Und dann holt man als neuen frischen Impuls davon im Jahr als DFB-Sportdirektor und Nachfolger von Bierhoff Rudi Völler. Ich bin jetzt beim 4. Mal bei Rudi Völler, weil ich es einfach nicht verstehe. Und wir werden da auch wieder einen ganz komischen, also wir sind jetzt ja, auf gut Deutsch gesagt, am Arsch. 9 Monate und dann ist die Europameisterschaft in Deutschland.
Ich weiß.
Wir haben keinen Nationaltrainer, wir haben kein Konzept, wir haben keine, also wir haben ja nicht mal eine erste Elf in der Nationalmannschaft. Weil, also eigentlich müsste Goretzka da ja spielen
und der ist ja nicht mal nominiert. Das ist mir auch aufgefallen. Also, es gibt, wie jetzt bei dem Weltmeistertitel der deutschen Basketball-Nationalmannschaft, war Dennis Schröder klarer Kapitän, klarer Leader. Hast du aktuell bei der Nationalmannschaft nicht und hattest du jetzt die letzten Monate, Lehrgänge auch nicht so klar gehabt?
Du hast die letzten Jahre schon kein Leader.
Und ich will ja nichts gegen Joshua Kimmich sagen, aber meines Erachtens...
Kannst du ruhig. Also,
passt diese Rolle auch nicht zu ihm ganz irgendwie, weil er also bei Bayern ja irgendwie schon so ein bisschen.
Aber er ist nicht der Leader. Er ist einfach so ein aggressive Leader, aber er ist nicht der, also ein Leader am Ende, die wirklich guten, großen Jahre gehen immer mit natürlicher Autorität und Leistung voran. Und Joshua Kimmich hat das Problem, der ist ja auch schon 28. Also man hat ja immer gesagt, mit 23, weil er da immer für sein Alter sehr, sehr weit war, hat man gesagt, das ist der nächste Kapitän von Bayern München, der nächste Kapitän der Nationalmannschaft. Inzwischen ist er auch 28 und er ist halt immer nur der giftige, patzige.
Ja, genau.
Aber es ist nichts konstruktiver Leadertum.
Er hat keinen Schritt vorwärts gemacht. Und entscheidet...
Nicht genug.
Entscheidet ihn, oder entscheidet sich Gündogan entsprechend so mit konstruktivem Leadership von Joshua Kimmich? Und ist deswegen jetzt auch kurzfristig Kapitän geworden?
Tut er, weil ich da wieder auch bei irgendeinem Verzweiflungsimpuls bin von Hansi.
Wir müssen da irgendwie so ein Bullshit-Bingo einführen.
mit Impuls?
Ja, und also noch anderen Begriffen. Leadership auch in der Folge kann man machen.
Umbruch,
ja. Ja, ja.
Ich frage mich, was sagt Manuel Neuer dazu? Der hat sich noch gar nicht geäußert.
Deswegen auch, finde ich, die Aussage in der PK... Gut, kann man machen. Ich weiß nicht, wie genau der aktuelle Wortlaut war. Ich habe nur als Überschrift Ter Stegen gesagt, ich bin die aktuelle Nummer 1, was ja auch tendenziell richtig ist, weil die andere Nummer 1 nicht spielen kann.
Sollte aber auch sein Anspruch sein.
Ja.
Sag ich dir ganz ehrlich. Weil absolut. Jetzt ist seine Chance. Das ist eigentlich das Einzige, wie das Nationalmannschaftstor seit gefühlt Sepp Maier überhaupt gewechselt hat.
Manuel Neuer auch. René Adler war die Nummer 1.
Genau.
Und er hat sich verletzt und dann kam man ein Neuer und hat rasiert.
Ja, und deswegen, also jetzt ist es halt, ne, 15 Jahre später, 13, um ganz genau zu sein, ist er halt der, den's trifft. Und dann ist es eben so, ist halt die Frage, ne, die Kapitänssache, was sagt er dazu? Und warum ist es Ilkay Gündogan? Also ich möchte Ilkay Gündogan da wirklich nicht zu nahe treten. Und er war wohl auch ein sehr berechtigter Kapitän bei Manchester City, weil er da wirklich der absolute Anführer war und eben auch vom Team gewählt wurde, weil er so viel Rückhalt hatte.
Ja, ich wollte gerade sagen, aber da war die Rolle eine andere, finde ich.
Da war die Rolle eine andere, weil für mich ist Ilkay Gündogan auch unter Hansi Flick ja nie unumstrittener Stammspieler der Nationalmannschaft gewesen.
Nein.
Warum ist der denn jetzt Kapitän?
Ja.
Nichts mit Ilkay Gündogan zu tun.
Nee, wahrscheinlich, weil er eine ruhigere Art als Kimmich hat.
Könnte ich mir auch vorstellen. Und weil es
eine diplomatische ist und einfacher ist, vielleicht ihn zu führen als Joshua Kimmich.
Einmal das, und es ist natürlich einfach, den ehemaligen, also den Trippelsieger-Kapitän zu nehmen von der internationalen Mannschaft.
Ja, aber ich bitte dich, nur weil du Trippelsieger geworden bist als Kapitän einer Mannschaft, wo die Aufgabe vielleicht auch eine andere gewesen ist, als im DFB-Team, wo das Kapitänsamt ein anderes Skillset voraussetzt als bei Manchester City.
Tut es, aber es ist natürlich leicht zu argumentieren, dass du sagen kannst, deswegen ist er der Kapitän und ist ein klarer Leader.
Ja, aber es ist für mich so einfach.
Für mich auch nicht.
Das hört sich für mich so ein bisschen an, so, ja, der hat auf dem Papier 3 Titel gewonnen, den nehme ich jetzt als Kapitän.
Glaubst du, dass es anders war?
Nö.
Nee, eben. Deswegen, ich glaube auch nicht, dass es anders war.
Nee.
Und das haben sie sich dann da schnell mal überlegt in ihrer Taskforce und dann haben sie da hingesetzt und gesagt, super.
Aber Gündogan wurde doch von Hansi zum Kapitän gemacht, oder nicht?
Formal, offiziell. Also dem Laden traue ich nicht.
Aber da kann uns Hansi ja unter 6 Augen mit Mikrofon ja aufklären.
Sehr, sehr gerne. Ist die Frage, bleibt Ilkay Gündogan jetzt Kapitän?
Für jetzt morgen gegen Frankreich, ja.
Und danach steht es wieder zur Disposition, weil Hansi weg ist, oder was?
Ja, klar. Also kann ich mir vorstellen. Also wenn da ein neuer Trainer kommt, mit hoffentlich dann gewissen Ideen für Impulsen. Das Team. Impulsen, ja. Wo er die Rollen klar verteilt. Wenn Ilkay Gündogan dann in die Rolle passt, dann ja. Wenn nicht, dann nicht.
Das sind wir schon direkt bei der Frage, wer wird denn neuer Nationaltrainer? Wie löst der DFB das? Aber ich muss noch einmal kurz einhaken. Ich möchte nochmal zu All or Nothing. Du hast meine Graugänse ja. Nicht verstanden, ne?
Nee, wohin? Aber ich, also darüber wollte ich auch nochmal hinaus. Mir wurde, ich habe mir den Trailer angeguckt. Also zwei Trailer gibt es da, einen so ein 2-Minuten-Ding und so ein 5-Minuten-Ding. Und hat Lust auf mehr gemacht. Ich habe ihn jetzt noch nicht angeschaut. Ich bin sehr heiß. Aber erzähl mal ein bisschen, was wird da so gesprochen und gezeigt?
Also. Es geht ja im Kern darum, wo es immer bei All or Nothing drum geht, dass eine Mannschaft behind the scenes begleitet wird bei etwas extrem Wichtigem für sie. Und diesmal eben die deutsche Nationalmannschaft. Man muss ganz ehrlich im Nachhinein sagen, dass der DFB nicht alles Menschenmögliche mit jeder Taskforce, die sie haben, getan hat. Diese Veröffentlichung zu stoppen, ist der absolute Wahnsinn. Also das ist wirklich an Selbstzerstörung kaum zu überbieten und auch an Außendarstellung und Außenkommunikation ja schon, also schon fast Selbstmord, auch wenn es richtig hart klingt und ich mir nochmal überlege, ob ich das nachher piepe, weil es wirklich extrem grenzwertig ist, weil dein Image ist für immer im Eimer. Du kannst daraus mehr Memes machen als Olaf Scholz mit seiner Augenklappe. Ja, und also das da niemand gesagt hat, das müssen wir stoppen. Das besonders mit diesem Ausgang, dass du ja wusstest, dass es keine Erfolgsgeschichte ist. Und dass du es dann rausbringst vor zwei Länderspielen, genau zwei Tage vorher, und dann noch nach dem ersten Länderspiel davon, was du wieder gegen Japan hast, die eine nicht ganz unwichtige Rolle in dieser Doku spielen, weil sie eben das Auftaktspiel gegen uns gewonnen haben, und dann nach diesem Japan-Spiel noch deinen Bundestrainer entlässt, der in dieser Doku nicht ganz so gut wegkommt in seiner Kommunikation und Mannschaftsführung, und auch wenn man so zwischen den Zeilen ein bisschen guckt, eben wie ich die Szene, die ich eben schon angesprochen habe, einfach schon fast gebrochen wirkt, dann ist das sehr, sehr bezeichnend und sehr, sehr traurig und sehr, sehr gefährlich.
Ja, jetzt, also nachdem wir den Podcast aufgenommen haben, muss ich mir die Doku anschauen. So, anscheinend ist da ja was drin. Aber natürlich, du hast ja die Doku, du hast... Also komplett negativ behaftet. Du kannst ja in dieser Doku gar nicht gut bei wegkommen. Das ist ja super, super schwer, weil du dir ein Ziel gesetzt hast und das so meilenweit verfehlt hast. Wie willst du denn da gut wegkommen?
Und auch die Art und Weise, wie du es verfehlt hast, wie du dich benommen hast.
Ja, und auch wenn man mal, ich glaube, Amazon macht das möglichst populistisch.
Hundertprozentig, dass sie auch
viele Views und Screens bekommen.
Ja, und die haben auch nur noch die letzten 10% extra rausgeholt. Das ist klar.
Auch, aber ich frage mich, wenn du super, super neutral und gutwillig an dieses Thema, an diese Doku rangehst, ob denn überhaupt, ob die der DFB das Ganze unterfangen bei der WM, ob es möglich gewesen wäre, dort positiv wegzukommen.
Ganz ehrliche Antwort? Nein.
Glaube ich nämlich auch nicht.
Weil die sich.
Weil wenn du einfach kacke bist, dann bist du kacke.
Ja, und auch eben zwischenmenschlich wirklich so gut wie alle ganz schwierig. Du siehst halt wirklich, dass das verzogene Millionäre sind. Die kommen alle nicht gut weg. Die sind in einer normal funktionierenden Welt alle überhaupt nicht lebensfähig. Und der Einzige, den du danach noch ein bisschen ernst nimmst oder wo du sagst, ja, geht noch.
Ist er Zeugpart?
Nee, ist Niklas Füllkrug. Wo du sagst, okay, ey, das ist echt ein stabiler Dude, so, und der ist in einer ganz beschissenen Situation in die Nationalmannschaft gekommen, und der ist halt noch down to earth, der ist ein bisschen real, so, und der ist halt nicht so ein...
Ja, deswegen hat Dortmund 15 Millionen bezahlt. Jetzt weiß ich's. Der Transfer macht doch Sinn.
Ja, geht so. Aber du hast halt wirklich viel Team-Meetings und so weiter und so fort, und da eben auch dieses Graugänse-Ding her, weil Hansi dann irgendwann so einen Film und Vergleich mit Graugänsen und die sind alle Graugänse und die müssen fliegen und kämpfen und so weiter und so fort. Und du siehst einfach nur diese 30 Millionäre in Trainingsanzügen, die sich denken so, Digga, ich bin keine Graugans, Entschuldigung. So.
Ja, aber also, was sollte mit diesem Film, sollte da irgendwie Motivation und so erwirkt werden?
Ja, das war Hansis Antwort auf die, es gibt doch diese ganz legendäre Gladiator-Motivationsrede von Pep Guardiola vom Champions League-Finale 2009 in Rom, wo er eben diesen Gladiator-Vergleich bemüht und dann eben Menu 2-0 wegfiedelt. Als amtierenden Champions League-Sieger.
Ja, aber das kannst du doch nicht machen. Da schickst du jemanden zum Radrennen mit einem Bobbycar.
So ungefähr. Und es hat einfach nicht funktioniert.
Und du hast da 30 Männer, die hauptsächlich oder überwiegend mit starken Emotionen funktionieren. Und dann packst du da Graugänse hin.
Ja, genau. Also das
ist genau das Gleiche, wie sagst du, so, ihr habt ja ein Kuscheltier, jetzt spielt aber gut. Kuschelt vor nochmal, bevor er rausgeht. Und dann geht's denn schon so, ne? Wird super. Oder wir machen das mit den Fähnchen und dann hier auf den Tisch klopfen. Ich sag, ah, nee.
Genau, das ist der Tonus. Ja, wird schon super. Und dann eben auch diese überall bemühte Szene von Oliver Bierhoff, der jetzt aber auch richtig wütend ist und der auch richtig kotzen könnte. Und auch wieder dieses Ding, die haben alle eine Ausstrahlung von, wir könnten, wenn wir wollten, aber für niemanden von euch. Das ist auch, also keine Identifikation mit, nicht mal mit der Sache. Ich will es gar nicht sagen für Deutschland, weil das immer so ein bisschen zu pathetisch ist und zu groß, sondern für die Sache, dass wir irgendwie hier die, wie viel durfte man mitnehmen bei der WM? 26, ne? Glaube ich, statt 23. Dass ja, wir jetzt dieser Kern sind, diese 26 Leute und wir reißen was und sei es für uns als Gruppe.
Ja.
Nee, die waren alle, die haben gesagt, okay, kriege ich Auflaufprämie? Boah, weiß ich gar nicht so genau. Die Weltmeisterschaftsprämie erreichen wir sowieso nicht. Wann kann ich nach Hause? Ist November, ich habe keinen Bock, bald ist Weihnachten.
Ja.
Achso, und Julian Brandt kann keine Spiegeleier braten. Das musst du dir unbedingt angucken.
Okay.
Das ist kompletter Wahnsinn. Ja. Also wie der Spiegeleier
aber wir kommen
malträtiert.
Eine gute Idee? Eigentlich können wir uns ja bewerben beim DFB. Ganz ehrlich, schlechter kann es nicht werden?
Stimmt. Also es wäre wahrscheinlich auch die beste Möglichkeit, sich da unironisch zu bewerben, weil die Chancen standen nie so gut.
Ja, ich glaube, wir müssen da mal eine künstliche Intelligenz fragen, wie der beste Weg dafür uns so ist.
ChatGPT, wie werde ich deutscher Nationaltrainer? Wo muss ich mich bewerben? Bitte schreibe eine Bewerbung in der Du-Form und benutze die Worte Impuls,
Umbruch. Was noch?
Kommunikation.
Ja, Graugänse.
Graugänse.
Ja, besser wird's nicht.
Und denke dir einen Hashtag im Kontext Fußball aus, der eine Mannschaft beschreibt. Vermeide den Hashtag die Mannschaft.
Tja, hey, du, dann greifen wir noch das Marketingtechnische ab, dann haben wir Doppelfunktion.
Nehmen wir alles mit. Dann sind, wir eine Taskforce in der Taskforce von einer Taskforce bestellt.
So.
Und leiten auch das Training. Du weißt, wer gegen Frankreich auf der Bank sitzt?
Hannes Wolf?
Ja.
Rudi Völler?
Ja.
Und Sandro?
Er hat's geschafft. Er ist ganz oben.
Ja, da kommen wir nämlich jetzt zum nächsten Punkt. Wer wird Bundestrainer?
Oh, da möchte ich direkt, ich habe mir schon mein Handy genommen.
Ja.
Ich hab X ehemals Twitter auf. Absolut ganz vorne. Ne? Mia Gute, kennst du?
Wer?
Mia Gute ist eine Sportjournalistin.
Mia ist anscheinend eine Gute.
Mia ist wirklich, wirklich eine Gute. Sehr lustig, sehr kompetent, macht viel mit Calcio Berlin zusammen. Absoluter Banger-Tweet. So, wer ruft jetzt Bruno Lavadia an?
Ja.
Ja, fand ich sehr, sehr stark. Dann natürlich auch komplett viral dieses Asano-Meme, was du mir ja auch vorhin geschickt hast.
Ja, mit
Hansi Flick, was ist das?
Was ist das? Jetzt, wie ich es gesehen habe, ich hab mich totgelangt. Oh, das war richtig gut.
Das war sehr, sehr viel unterwegs. Dann auch wir wieder Mia Gute. Ich habe 3 Weizenbier getrunken und würde gern mit Rudi Völler über Tiefpunkte sprechen. Unfassbar stark. Und dann habe ich noch ein Bild von Jogi Löw. Überschrift: Pack deine Koffer und deine Nivea-Creme. Zusammen, wir tanzen ein letztes Mal.
Ja. Ach, den finde ich so gut. Was ich noch bei Instagram gesehen habe, exklusiv Bilder von der DFB-Zentrale. Da ist einmal Peter Neururer, wie er aus dem Porsche steigt.
Funktioniert immer wieder.
Dann Felix Magath mit den Medizinbällen.
Oh ja, kennst du diesen Fake-Account von Felix Magath auf X?
Nee. Felix heißt er vielleicht?
Nee, der heißt auch Felix Magath, der hat halt nur ein anderes Handle, weil er es natürlich nicht ist. Das Handle ist Kai Reumer. Und auch ganz, ganz, ganz starke Tweets zum Thema aus der Perspektive von Felix Magath.
Und wer da noch auf dem Bild drauf ist, Jürgen Nagelsmann, wie er in Bayern Sachen, wie er damals mit dem Skateboard da rumfährt. Oh, kannst du dich daran erinnern?
Ja, ganz stark. Habe ich auch viel gesehen.
Richtig gut. Aber ernsthaft, zur Sache zurück. Wer wird Trainer bei der EM 2024 für Deutschland?
Und darüber hinaus. Ich bin eher...
Vielleicht?
Ich bin geneigt zu sagen, dass es jetzt eine Übergangslösung gibt, was auch wieder absoluter Wahnsinn ist.
Völlig dämlich.
Der jetzt die Vorbereitung macht, dann die EM und dann gibt es einen neuen. Der neue könnte dann eventuell Jürgen Klopp sein in einer ganz eventuellen Welt.
Ja.
Für diese Übergangsphase tue ich mich extrem schwer. Ich würde den Vibe total fühlen, wenn Hannes Wolf und Sandro Wagner das machen.
Ich würde es auch mega geil finden.
Das traut sich beim DFB aber keiner.
Die sind zu jung, dynamisch und das passt halt nicht zu Old White Man.
Nee, überhaupt nicht. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es am Ende Rudi selber macht. Was ja auch ein absolutes...
Nee, das glaube ich nicht. Weil der hat schon mehrmals erwähnt, dass er es nicht machen möchte. Was auch besser so ist.
Matthias Sammer wurde heute ja relativ heiß. Ja, Matthias Sammer
aber,
war aber seit...
Ich aber auch nicht.
Seit 2005 war der kein Trainer mehr.
Ja genau. Der kann irgendwie Berater machen und das ist sein Ding.
Also alles, was er nach 2005 gemacht hat, war genau das Richtige für ihn.
Ja, genau. Aber ich glaube auch zu wissen, dass der schlau genug und intelligent genug ist, um zu sagen, das ist nicht das Richtige für ihn und vielleicht auch nicht für den DFB.
Nee, und damit verbrenne ich mich nicht.
Oder auch so. Das wird er so jetzt nicht sagen, aber wird das zu sich sagen wahrscheinlich.
Oh, Matthias Sammer ist einer der wenigen, die ich zutraue, dass er das auch sagt.
Ja, aber apropos verbrennen. Gut, Hannes Wolf war schon mal Trainer, ist guter Taktiker, bla bla. Aber Sandro Wagner, wenn er mit Hannes Wolf dieses Amt als Duo annimmt, wird er das machen? Oder ist für ihn die Gefahr zu groß, seine Karriere, Trainerkarriere zu verbrennen?
Das ist einem Sandro Wagner egal. Sandro Wagner hat so ein großes Ego, dass wenn die dem wirklich einen Vertrag hinlegen und sei es in einer Doppelfunktion, dass der den annimmt.
Das glaube ich nämlich auch.
Der zweifelt nicht an sich.
Ihr auch? Ich habe auch erst gedacht so, nee, der ist auch clever genug, das macht er nicht. Darauf hat er keinen Bock. Also was heißt kein Bock? Er hat schon, glaube ich, schon, es ist ihm zu heiß. Aber dann habe ich weiter nachgedacht und dachte, ey, nein, das ist ihm scheißegal, der macht's einfach. Er ist, wie er ist und sagt sich, ja, okay, ist für ihn auch irgendwo eine einmalige Chance, so jung, in seiner so jungen Trainerkarriere die deutsche Nationalmannschaft zu trainieren.
Das ist, für ihn ist es ja schon eine Riesenchance, überhaupt jetzt mit auf der Bank zu sitzen.
So, genau, ja, auch.
Da kommt er auch her, aber wenn er dann noch in irgendeiner größeren Funktion mittrainieren könnte, würde er es auf keinen Fall abnehmen, weil er auch die Chance, wie gesagt, wie du sagst, ergreifen wollen würde.
Ja, eben, definitiv. Also, und ich würde es echt geil finden. Und weil ich glaube auch, so wie du ihn als Kommentator kennengelernt hast, oder als Experte bei der Sohn kennengelernt hat, oder habe, würde das in die aktuelle Situation passen.
Es würde in Situationen passen. Es ist jemand, da sind wir wieder, der nah an den Spielern ist. Das haben wir heute noch gar nicht gesagt. Das ist auch super.
Ist auch Bingo hier, Bullshit-Bingo.
Ja, nah an den Spielern.
Du musst auch in unsere Bewerbung rein.
Wir sind nah an den Spielern.
Ja.
Wir passen in die Altersstruktur des Kaders. Sandro Wagner passt auch noch rein. Der ist auch erst 35. Und deswegen könnte das funktionieren. Der hat Ahnung von Fußball. So, der hat auch Ahnung vom modernen Fußball. Ja. Ihn wird aber niemand beim DFB lassen. Das ist das Problem.
Er hat Ahnung vom modernen Fußball und der macht nicht so einen überausgefallenen Schnickschnack. Der weiß, die Situation gut einzuschätzen und weiß, wie er Erfolg erzeugen kann, würde ich vermuten. Und er wird halt sowas, wo du sagst, so eine komplizierte Taktik mit Außenverteidiger, schiebt im Aufbau mit in die Mittelfeldzentrale, das wird gar nicht in den Sinn kommen, weil er einfach weiß, so, ja, nee, dafür brauche ich Zeit, mache ich nicht.
Ja, nicht bei der Nationalmannschaft.
Ja, genau.
Und generell, jetzt ganz unabhängig von allem, finde ich dieses Duo Wolf-Wagner sowieso spannender, als man im ersten Moment denken mag. Ich würde die Rollen so ein bisschen tauschen, weil Hannes Wolf ist ja relativ verbindlich in seiner Ansprache. Ich fand auch, ne, dieses neue Jugendkonzept, dass er sehr eindrücklich und emotional positiv, könnte man auch noch ins Bingo mit einem verkauft hat, relativ gut. Sandro Wagner hat aber einfach noch mal ein bisschen mehr Charisma. Und Hannes Wolf hat halt extrem viel Ahnung davon, wie Fußball funktioniert. Aber Hannes Wolf ist
hier... werden 2-6 mit Klinsy und Yogi ähnlich du. Klinsy eher der Charismatische.
Genau, das ist Sandro Wagner.
Genau. Und Joachim Löw so als Taktiker ein bisschen mit im Hintergrund. Das ist Hannes Wolf.
Exakt, ganz genau so, weil Hannes Wolf denkt Fußball so komplex, wie die meisten ihn nicht mehr verstehen. Und deswegen nehmen Leute den nicht ernst. Weil wir halt generell 80 Millionen Bundestrainer haben und Hannes Wolf redet zu komplex für 79 Millionen davon.
0,9.
Wahrscheinlich wirklich. Und deswegen brauchst du jemanden wie Sandro Wagner, der das ein bisschen...
Down to earth macht.
Genau, der versteht, was Hannes Wolf vermittelt und das auch selber vermitteln kann, ist aber auch volksnäher. Oh, für geisteskrank gefährlich. Ja, Fußball-Deutschland. verständlich rüberbringen kann.
Ja, das denke ich auch. Also ziehen wir damit unsere Bewerbung zurück?
Für den
und
Moment,
der Voraussetzung,
ja,
dass Sandra Wagner und Hannes Wolf den Job bekommen.
Das können wir ja mit reinschreiben in die Bewerbung.
Ja.
Wir würden von dieser Bewerbung zurücktreten in der Eventualität.
Wir würden vom Amt zurücktreten.
Wenn Hannes Wolf und Sandro Wagner in Erwägung gezogen werden. Wer es real macht, ich habe eine Theorie, die finde ich selber nicht gut, aber ich sehe da schon Louis van Gaal sitzen.
Ja, also...
Aber da ist Deutschland auch vorsichtig, und generell der DFB vorsichtig, weil es dann der erste ausländische Bundestrainer wäre. Und ob du das einem 72-jährigen Holländer gibst, der Louis van Gaal ist, der ja auch geisteskrank unbequem ist. Und auch gewollt unbequem ist.
Gewollt unbequem.
Ja.
Da wird das Sie wieder eingeführt.
Wahrscheinlich.
Und was sagst du zu Olli Glasner?
Den finde ich als Dauerlösung gut. Den habe ich nicht so in Erwägung gezogen, weil der hat für mich den größten Shot darauf, Dortmund-Trainer zu werden, noch dieses Jahr.
Nicht Julian Nagelsmann?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass Dortmund die Ablöse zahlt, weil Julian Nagelsmann noch einen Bayern-Vertrag hat. Und das ist auch der Punkt, woran es für mich, zwei elementare Punkte, einmal, dass der DFB Ablöse für Julian Nagelsmann zahlen müsste und Julian Nagelsmann ist mit 36 zu jung.
Aber das war doch bei Hansi auch ein Politikum. Der hatte doch auch noch Vertrag.
Der hatte noch ein Jahr Vertrag, ja.
Genau, und er wurde doch aufgelöst und ist dann zum DFB gegangen, weil der DFB aufgrund seiner Statuten nicht rechtfertigen konnte, für einen Bundesliga-Trainer Ablöse zu bezahlen, oder?
Unter anderem, ja. Genau, deswegen hat er auch ja öffentlich damals bei Sky gefordert, gesagt, dass er als Bayern-Trainer aufhört nach der Saison und dass er sich wünscht, dass die Bayern den Vertrag auflösen. Das hat er irgendwie im April gesagt und dann ging die Saison irgendwie noch 6 Wochen. Ja.
Ja, stimmt.
Weil er sich so mit Hassan überworfen hatte.
Also, halten wir fest. Sandro und, jetzt habe ich den Vornamen schon vergessen.
Hannes,
Sandro und Hannes für als Übergangslösung. Erstmal. Und dann hoffentlich längerfristig.
Jürgen
vielleicht.
Klopp.
Ja, Jürgen Klopp.
Dann ist Klopps denn, Zeit. Weil sonst ist der Cue irgendwann endgültig verpasst. Und dann müsste er sich jetzt committen mit fast 60. Und ich kann mir vorstellen, ich bin mir eigentlich sicher, dass Liverpool eine gute Saison spielen wird. Ich kann noch nicht abschätzen, auf wie viele Titel das hinausläuft. Ich gehe davon aus, dass sie einen gewinnen werden, sei es irgendwie der League Cup oder der FA Cup. Und dann hätte er diesen Umbruch sehr, sehr weit vorangetrieben und fast abgeschlossen. Dann war er insgesamt 8 Jahre da, hat die Champions League gewonnen, nach 30 Jahren wieder die Meisterschaft, dann kann er das, glaube ich, guten Gewissens abschließen.
Ja, das denke ich auch. Also, so wollen wir die Folge abschließen?
Wir können die Folge abschließen und sie heißt Rudi, Hannes, Sandro, die DFB Avengers.
In dem Sinne, ciao.
Reingehauen.